Jetzt nach Fasching geht es jetzt wieder auf die Osterzeit zu und die Fastenzeit hat angefangen. Ich weiß nicht, wer sich gute Vorsätze gemacht hat, bestimmte Sachen zu fasten auf den Tag hin. Manche beginnen ja häufig, ob im Jahr oder man versucht sich mit guten Vorsätzen, ja, ich möchte jetzt eine Diät machen oder sowas, dazu zu bringen, das, was ja gut für einen ist, zu tun. Aber man weiß, es ist nicht ganz so einfach. Man hält sich manchmal eine Diät, manchmal nicht. Und dann, wenn man ein Kuchenstück oder so gegessen hat, denkt man, okay, ich bin sowieso zu schwach und dann esse ich einfach alles. Und wofür muss ich denn eigentlich weitermachen? Also, wenn ich jetzt gestern schon gescheitert bin, dann muss ich morgen ja auch nicht so essen. Also, es ist die Frage immer dabei, wir wissen eigentlich, was gut für einen ist, für uns ist, dass wir manchmal vor einer großen Präsentation früh schlafen gehen sollten oder dass wir vielleicht doch ein bisschen früher nach Hause gehen sollten oder dass wir halt, wie gesagt, manchmal doch das Kuchenstück stehen lassen sollten. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir im Glauben unterwegs sind. Wir wissen manchmal oder wir machen uns die Vorsätze, okay, ich sollte mehr Bibel lesen. Oder ich weiß eigentlich, soll ich das nicht tun. Eigentlich weiß ich, dass es mir und meine Beziehung zu Gott nicht gut tut. Und wir lesen eigentlich, ich habe euch eigentlich einen Text aus dem Sprüchen mitgebracht. Sprüche 4, vor allem der Vers 23. Ich werde dann vorher ansetzen und weiterlesen. Aber im Vers 23 steht besonders, und das möchte ich einfach vorab setzen, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Bewache und behüte und beschütze das Herz und achte, worauf es hinstrebt. Es steht in dem Text, und ich lese jetzt, wie gesagt, Sprüche 4 ab Vers 14, 17. Der erste Satz, Vers 18, tut mir leid. Der gerechte Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie das Dunkel. Sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus deinen Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Darum behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und dein Blick geradeaus gerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und all deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur linken noch zur rechten, wende deinen Fuß vom Bösen. In der Bibel werden wir immer wieder ermahnt zu sagen, bleibt an Gott dran. Und vor allem im Judentum war es eigentlich, damals gab es ja noch nicht das Kreuz, die Vergebung in der Hinsicht. Und sie sagten, okay, um auf diesen Pfad zu gehen, es ist das Ziel eigentlich, möglichst sündlos zu leben, möglichst alle Gebote zu halten und möglichst rein zu leben. Damit wir in dem Land bleiben können, die Verheißung genießen können, die Gott eingegeben hat. Und wenn man scheitert, muss man eigentlich, oder eine Sünde begehen, zum Tempel hingehen und für die Sünden ein Tier opfern lassen, was einen etwas kostet. Man wusste, okay, wenn man scheitert, das kostet mich was. Und dementsprechend versuche ich auch, alles daran zu tun, ja nicht, dass ein unschuldiges Leben für mich sterben muss. Darum, um das hinzubekommen, sagen sie, okay, wir müssen unser Kind von klein auf erziehen. möglichst zu den Geboten hinerziehen, damit sie ja nicht vom Weg abweichen. Denn wie in dieser Geschichte, in den Sachen wie Diät oder sowas, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Kuchenstück gegessen, jetzt ist auch egal. Es ist auch öfters das, was uns passiert, wenn wir manchmal vom Weg abkommen. Dass wenn wir einmal gescheitert sind, ja, teilweise wir ein riesenschlechtes Gewissen haben und sagen, okay, jetzt bin ich gescheitert, aber okay, dann wieso sollte ich wieder anfangen? Oder dann macht es auch nichts, wenn ich noch ein bisschen ja, auf den Weg gehe. Und darum sagt es, dass die Sünde ist wie ein Seil, das man sich verstrickt. Umso länger man auf diesem Weg unterwegs ist, umso härter wird es sein, da rauszukommen. Und genauso ist es halt gute und schlechte Routinen, die prägen einen. Und wenn man das anschaut, ja, das baut schon auch einen Riesendruck auf. Es zeigt einen, okay, wir sollen daran festhalten. Und da möchte ich eigentlich zwei Charaktere einfach euch mit hineinnehmen. Derjenige, der diese Worte geschrieben hat, insbesondere Salomo und dann David im Vergleich. Salomo ist eigentlich, wer kennt ihn nicht? Der König, der den Tempel gebaut hat. Der König, der nach David über Israel herrschte, mit all seiner Weisheit und Macht. Bevor er aber all diese Dinge getan hat, so lesen wir im 2. Könige. Ich muss kurz nochmal gucken, welches Kapitel, bevor ich das dann ansage. Ganz am Anfang. Kapitel 3, was überschrieben ist, Salomos Gebet um Weisheit. Salomo hatte den Herrn lieb, so lesen wir in Vers 3, und wandelte nach seinen Satzungen, den Satzungen seines Vaters Davids. Nur, dass er auf den Höhen opfern und räuchern sollte, das sollte er nicht tun. Und er machte sich auf, zu dem, wo die Stiftshüttenzelt aufgerichtet war, denn das Haus des Herrn war noch nicht erbaut. Und der Herr und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar, um dort Gott zu begegnen. Und der Herr erschien Salomo zu Gideon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte und ich werde es dir geben. Aber Salomo sprach, du hast meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan. Denn wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit richtigem Herzen vor dir. Und du hast ihm große Barmherzigkeit erwiesen. Nun Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Ich aber bin noch jung und weiß weder ein noch aus. Und du stellst mich über ein Volk, dessen Köpfe man nicht zählen kann. So wolltest du deinem Herrn, deinem Knecht, ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten und verstehen könne, was gut und böse ist. Das gefiel dem Herrn. Ein junger Mensch sah das, was er seinem Vater tun sieht, wie er mit Gott gewandelt hat, und das Erste, was er sich bittet, als Gott ihm sagte, ich erfülle jeden Wunsch, ist, angesichts dieser Aufgabe, angesichts dieser riesigen Aufgabe, ein ganzes Volk zu führen, eine riesen Gemeinschaft von mehreren Millionen Menschen, für die verantwortlich zu sein, dass es sie sicher in einem Land leben, dass sie ihr, ja, David hat gesagt, du wirst eines Tages den Tempel bauen, um Gott zu ehren, damit mein Volk einen Ort hat, wo es Gott ehren kann. Diesen Druck und diese Last war schon von klein auf an ihm gegeben und das, was er macht, er sucht Gott. Er sucht Gott, weil er sagt, ich schaffe es nicht allein. Ich kann nicht alleine auf diesem Weg bleiben. Ich brauche diesen Herrn, diesen Gott. Ich brauche die Weisheit, um zu wissen, wie kann ich das tun. Und so sprach er, so leitet zum Beispiel die Sprüche von der Weisheit, die er von Gott geschenkt hat, an, zu sagen, alle Weisheit beginnt damit, den Herrn zu fürchten. Zu wissen, dass man es nicht alleine schaffen kann, dass man ihn suchen muss. Aber das, was viele nicht mehr im Hinterkopf behalten, ist, dass Salomo gegen Ende seines Lebens einen anderen Weg einschlug. Er hat es eigentlich nicht geschafft. Und das lesen wir in Kapitel 11. Und das finde ich halt einfach so krass, das mit hineinzunehmen, dass jener, der so viel Weisheit hatte, selber sich nicht an diesen Worten zu halten vermochte. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharaos, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hethitische. Also sehr schöne Zungenbrecher. Aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hat, geh nicht zu ihnen und lass sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss euer Herzen den Göttern zuneigen. Aber an diesen hing Salomos Liebe und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt beim Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters Davids. So diente Salomo der Aster, der Göttin der von Sidon und den Milkom und anderen Göttern. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel. Und ich springe jetzt kurz zu Vers 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandeln sollte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen. Doch zu deiner Zeit will ich es nicht tun, wegen deines Vaters Davids willen. Es ist krass, sich vor Augen zu halten und zu sagen, okay, selbst der weiseste Mensch auf dieser Erde, der am Anfang so eine Liebe, eine Zuneigung zu Gott hatte, ließ sein Herz abwandeln zu anderen Göttern und hat eigentlich das Ziel aus den Augen verloren. Und man kann sich fragen, wenn er es schon nicht geschafft hat, wie sollen wir das dann schaffen? Und ich wollte euch jetzt nicht damit ermutigen, aber das Interessante ist, dass da ein Vers drin steckt. Er blieb nicht ungeteilt in seinem Herzen, im Gegensatz wie sein Vater David. Aber wenn wir David anschauen, David hat auch starke Geschichten am Anfang erlebt. Er in jungen Jahren kommt, soll Essen zu seinen Brüdern bringen und begegnet dem großen Goliath und er verspottet ein ganzes Volk und das ganze Volk ist wie paralysiert und er sagt, ich, wenn Gott auf meiner Seite ist, kann diesen Riesen zu Fall bringen. Wir lesen einfach, dass David einfach immer wieder mit Gott war und Gott war mit David. Aber wir lesen aber auch von der Geschichte von David, wie er Ehebruch begangen hat. Er eines Nachts stand auf, ging auf seinen Tempel spazieren und sah eine Frau baden. Und er nahm diese Frau zu sich, die verheiratet war, und ließ seinen Mann dann in den Frontlinien eines Kriegs ganz vorne aufstellen, damit er zu Fall kommt. Also im Grunde wurde der große König David schuldig an Mord und Ehebruch. Also man könnte ja sagen, okay, ganz so krass bin ich jetzt nicht von Gott abgefallen oder zumindest habe ich es nicht so getrieben. Aber warum ist im Gegensatz zu Salomo David ein Mann nach dem Herzen Gottes, wenn er es nicht geschafft hat, auf diesem Weg unterwegs zu bleiben? Und so, aber der Unterschied ist, dass David, zu ihm wurde ein Prophet gesandt. Wahrscheinlich auch zu Salomo. Und er hielt ihm das vor. Er überführte ihn und sagte dann, so spricht der Herr, also in 2. Samuel 12, Vers 11, Vers 11. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen von dir vor deinen Augen und will sie deinen Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll, an der lichten Sonne. Denn du hast es heimlich getan, du hast heimlich hinter meinem Rücken Ehebruch begangen, und du hast alle und hast heimlich einen Mord begangen. Ich aber will es tun vor ganz Israel und vor dem Licht der Sonne, dass offenbar wird, quasi, die Sünde, die er getan hat. Aber die Reaktion Davids darauf, auf den Propheten, der das ausspricht, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Davids erste Reaktion auf diese ganze Geschichte ist, ich habe Mist gebaut. Und wir lesen eigentlich später auch nochmal, immer wo er das Volk zählen liest, das erste Reaktion auf die Strafrede ist, zu sagen, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und er wendet sich wieder zu dem Herrn zurück und sagt, ich brauche dich. Er sagt, er ist mein Fels, er ist mein Retter. Und wenn ich in einem Gericht fallen sollte auf die Strafe, die Gott mir geben möchte, dann ist es besser, in die strafenden Hände Gottes zu fallen, als in Hände der Feinde. Denn Gott ist ein Gott, der gnädig ist. Ich weiß, ich werde diesem Text nicht ganz so gerecht. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, es auszulegen. Aber ich wollte es einfach mal gegenüberstellen. Wir können es nicht schaffen, auf diesen Weg der Gerechten zu wandeln, die Worte zu bewahren auf diesem Weg. Es gibt Zeiten, in der wir abfallen werden, in der wir sündigen werden, in denen wir es quasi nicht schaffen, wie in jeder Diät oder in jedem Fitnessprogramm oder alles, was wir getan haben. Wir werden es nicht schaffen. Aber die Leute, die früher mit Gott gewandelt haben, haben es auch nicht geschafft und Gott erwartet es nicht. Er möchte sich aber, dass wir uns immer wieder ihm zuwenden. Und wenn wir das aber lesen, zu sagen, könnte man das so meinen, es ist eine Ermahnung. Bleib ja dran. Ja? Wandel nicht zu rechten oder zu linken. Fall nicht in Versuchung. Und dort ist halt eine Sache, wir machen etwas entweder aus Angst oder aus Liebe. Entweder wir tun etwas aus Furcht, aus Strafe oder einer Konsequenz, oder weil wir etwas erreichen möchten. Also wer in der Schule gegangen ist, entweder man hat meistens gelernt, weil man keine schlechten Noten nach Hause bringen wollte. Also es war eine Motivation, andere haben gelernt, hey, ich will mal Doktor werden. Oder sowas. Ich möchte gute Noten haben. Es gab also die Leute, die eher gelernt haben, weil sie Angst hatten. Vielleicht hatten sie noch einen Vater daheim, oder eine Mutter, die das nicht schön aufgenommen hatte. Oder man hält eine Diät, weil der Doktor einen gesagt hat, also wenn du das nicht hältst, dann wirst du nicht mehr lange leben und du musst jetzt wirklich dein Leben zusammenhalten. Oder es gibt Sportler, die viel auf die bestimmte Sachen verzichten, weil sie unbedingt ein Ziel erreichen möchten. Und so gibt es auch Christen, die aus Angst davor, dass sie in Sünde fallen können, einfach alles versuchen zu behüten, zu beschützen, quasi kein Fernsehen erlauben im Haus zu haben, weil das könnte ja zur Sünde führen. Oder halt alles möglich, also bestimmte Internetseiten nicht anzugucken, bestimmte Bücher, die irgendwas Anzügliches haben könnten, zu verbannen und auch ihren Kindern zu verbannen, vielleicht sogar auch Süßigkeiten aus dem Haus zu verbannen. Aber jeder, der weiß, wenn man versucht, aus Angst überzukontrollieren, die Kinder finden einen Weg und reagieren eigentlich noch krasser und extremer und so rebellischer auf diese ganze Art und Weise. Wenn wir aus Angst handeln, steigt aber auch immer mehr der Stress und irgendwann ermüdet man und man wird immer schlapper. Man kann diese Angst nicht so aufrechterhalten, um wirklich ans Ziel zu kommen. Und das ist eigentlich auch nicht das, was sich Gott wünscht. Denn Gott sagt, ich habe euch nicht einen Geist, den Heiligen Geist gegeben, damit ihr Furcht haben sollt, sondern dass ihr Leben in Fülle haben sollt. Und bei all den Ermahnungen, die wichtig ist, zu wissen, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde erschaffen hat, vor dem man Respekt haben sollte, wo man sagen müsste, diese Heiligkeit, in dieser kann ich nicht bestehen, ich kann es nicht von alleine schaffen, ist es trotz dessen immer noch die Liebe, die eigentlich gewinnt. So hat, wie in der Osterzeit, die jetzt ansteht, uns Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wir Leben haben. Und er wünscht sich nur ein Gebot, das wir halten. Liebe deinen Nächsten, aber liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Liebe ihn, nicht fürchte ihn. Doch auch Furcht, das sollte man nicht außer Acht lassen, aber auch die Liebe steht im Vordergrund. So tut doch ein Vater, wenn man Kinder hat, viele Dinge auslebe und wünscht sich doch, dass dieses Kind einen einfach zurückliebt. Und wie schön ist es doch, der Moment, wo das Kind, wenn man ein Kind aufzieht, das zurück zu unter die Bettdecke krabbelt und sagt, ich hab dich lieb, Papa. Das sind doch die schönsten Momente, wo man als Eltern dasteht oder halt in Freundschaften, wo man sagt, hey, du bist echt ein Freund, auf den ich mich verlassen kann. Ich freue mich, dass du in meinem Herzen, in meinem Leben bist. Danke, dass du da bist. Ich habe dich einfach nur gern und lieb. Liebe ist etwas, was uns motiviert, an dem Herzen festzuhalten. Und so sagt David auch, ich habe so eine Sehnsucht nach dir, dass ich lieber einen Tag bei dir verbringe, als 1000 Tage woanders. Wir lesen immer wieder von Geschichten, wo das Himmelreich mit einer Perle verglichen wird, die so kostbar ist, dass man vieles anderes aufgibt, indem man sagt, okay, das möchte ich haben. Oder von Sportbeispielen, wie Sportler eines Siegeskranz nacheifern und so viel aufgeben, so wertvoll ist der Herr. Immer wieder lesen wir davon, wie toll es ist, bei Gott zu sein, wie eine Sehnsucht in unserem Herzen ist, dieses Ziel zu erreichen, in diese Heiligkeit zu kommen. Und so besteht eine Balance aus der Furcht und Allmacht zu wissen, werdet ihr in jungen Jahren bewusst, worauf es ankommt, dass du es nicht alleine schaffen kannst. Aber werde dir auch bewusst, dass du, wenn du es nicht alleine schaffen kannst, dass es jemand für dich getan hat und dass du nicht aus Furcht handeln kannst, sondern weil du geliebt bist und weil du aus dieser Sehnsucht und Liebe zu Gott handeln kannst. Und das, was ich jeden Einzelnen wünsche, ist, dass er diese Worte der Ermahnung nicht liest und Angst bekommt, sondern sagt, okay, diese Worte sind geschrieben, weil jemand uns liebt. Wie ein Vater seinem Kind sagt, hey, wenn du das machst, wenn du nicht wirklich lernst, wenn du, vielleicht diese Beziehung ist nicht so gut, nimm doch meine Ratschläge an, weil wenn du das tust, wird es dir gut gehen. Aber selbst wenn du scheiterst, selbst wann passiert ist, kannst du immer zu mir kommen. Und ich bin immer für dich da. Dass wir dieses Wort daraus verstehen. Dass wir sagen, okay, diese Worte sind gut für uns. Und weil wir aber auch Gott lieben, weil wir ihm auch Respekt weisen möchten, möchten wir uns daran halten, möchten diese Worte in unseren Herzen bewahren. Und wenn wir das tun, werden wir merken, daraus quillt Leben, daraus quillt Freude und eine Frieden und eine Kraft, die einen durch schwere Zeiten trägt. Und so werden wir in unserem Leben scheitern. Aber wir werden immer wissen, wir haben einen Gott, auf den wir uns verlassen können. Ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, was ich gesagt hatte. Wir haben am Anfang der Predigt gehört, mehr als alles andere behüte dein Herz. Weiche weder zur rechten noch zur linken ab. Weiche nicht ab, weil aus deinem Herzen quillt das Leben. Bewahre diese Worte in deinem Herzen. Und dann haben wir uns Salomo angeschaut, der diese Worte geschrieben hat. Der in jungen Jahren stark angefangen hat und gesagt hat, ich brauche dich, um diesen Herausforderungen und diesen Zielen nachzulaufen. Um dein Volk führen zu können. Ich bin so klein in dieser Welt. Wie soll ich das schaffen? Und Gott hat dieses Gebet erhört, hat ihm Weisheit geschenkt. Aber am Ende seines Lebens, hat er diese Furcht, diese Sehnsucht verloren. Er hat sich anderen Göttern zugewandt und ist müde geworden. Und hat es am Ende nicht geschafft. Anders als David, der auch in seinem Leben gescheitert ist. Aber immer wenn er was verbockt hat, immer wenn er merkt, hey, ich schaffe es nicht allein und ich habe jetzt dort Mist gebaut, sofort wieder zu Gott gegangen ist und gesagt hat, ich kann es nicht allein, ich brauche dich. Wir können es nicht schaffen. Wir können entweder aus Furcht versuchen, das Wort zu halten in der Hoffnung, dass wir gut genug sind vor Gott, aber wir werden auf diesem Weg ermüden. Wir werden diese Furcht, dieses gute Verhalten nicht auf Dauer aushalten können. Stattdessen ist das Einzige, was wirklich hilft, eine Sehnsucht nach Gott, ein Wissen, dass nur er es schaffen kann und dass in all diesem Streben, dass man es versucht zu erfüllen, nur hilft, dass man geliebt ist und dass man sich danach sehnt, dass Gott da reinkommt, dass er es erfüllt, dass er einen diese Sehnsucht und Liebe in sein Herzen bringt. Und so sagt Gott auch, er ist der, der das klar, so lesen wir in Philipper 1, jener, der Herr der Herren, der das gute Werk in uns vollendet hat, angefangen hat, wird es auch vollenden bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er ist es, der das gute Werk bei euch begonnen hat und er wird es auch zu Ende führen. Diese Sehnsucht, diese Liebe daraus, diese wünsche ich euch, damit daraus Frieden erwächst und wir nicht aus Furcht und Angst handeln. Und somit möchte ich einfach mit einem Gebet abschließen. Oh himmlischer Vater, du weißt, womit jeder einzelne Mensch zu kämpfen hat. Du weißt, dass wir oft vor dir stehen und sagen, hey, ich habe schon wieder verbockt. Ich habe schon wieder nicht geschafft. Wir stehen jetzt in einer Zeit, wo wir uns mehr und mehr an das erinnern, dass du zu uns gekommen bist, dass du die Sünden auf dich genommen hast, aus Liebe. Weil du uns so sehr liebst. Und dir einfach noch wünschst, dass wir in dieser diese Liebe so sehr erfahren, dass wir übersprudeln. Mach uns das immer wieder bewusst, wie heilig und mächtig du bist. Und führe uns wieder zurück zu dieser ersten Liebe, die wir hatten. Bewahre unsere Herzen im Sinne, weil wir es nicht alleine können. Mach uns wieder bewusst, wie wichtig es ist, an dir dran zu bleiben. Dass du uns gut mit uns meinst, die Mahnungen, die du uns gegeben hast. Dass wir uns bewusst werden, dass wir es wirklich, die ganzen Herausforderungen, nur aus dir heraus schaffen können. Aber mach uns auch bewusst, dass du immer bei uns bist, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, Vater, dass wir auf dich vertrauen können. Danke, dass du groß bist. Danke, dass du bei uns bist. Danke für alles. Amen.